Wo Menschen sich absichern und nach Ansehen streben, lädt Gott zu einem Fest ein, das ganz anders ist, kostenlos, unverdient und voller echter Ehre. Lukas 14 öffnet einen Blick in das Herz des Menschenerretters, der mitten in religiöser Strenge und menschlichem Stolz eine kranke, aufgeblähte Menschheit heilt, Selbstüberhebung entlarvt und eine weit offene Einladung zu Gottes großer Mahlzeit ausspricht. Zugleich macht er deutlich, dass Gottes Plan mehr umfasst als nur gerettet zu werden, es geht um ein Leben, das seine Gnade treu genießt und so Anteil an der kommenden Herrlichkeit des Königreichs gewinnt. Der Menschenerretter durchbricht tote Religion und heilt unser inneres Leben. Lukas führt uns an einen Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer. Äußerlich ist alles geordnet, ein festliches Mahl, angesehene Gäste, religiöse Würde. Doch der Evangelist öffnet uns den Blick hinter die höfliche Fassade, und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Die anwesenden Gesetzesgelehrten verwenden den Sabbat, den Gott zur Ruhe und zur Freude gegeben hat, als Bühne für Misstrauen und Anklage. In diese gespannte Atmosphäre tritt ein Mensch mit Wassersucht, ein Körper, der aufgeschwemmt ist, ein Leben, das sichtbar aus dem Gleichgewicht geraten ist. Er steht wortlos vor Jesus und zugleich vor einem religiösen System, das ihn eher als Versuchsfall denn als leidende Person betrachtet. Wassersucht ist eine Krankheit, die den Körper anschwellen lässt, weil sich Flüssigkeit in den Hüllen und Geweben bildet. Dies kann eine innere abnorme Lebensfunktion bedeuten, die geistlichen Tod vor Gott verursacht. Jesus beantwortet diesen stillen Notruf, bevor der Mann ein Wort sagt. Er stellt die eine Frage, an der sich alles entscheidet, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Die Antwort der Anwesenden ist beredtes Schweigen. Sie vertreten das Gesetz, aber sie verlieren den Menschen. Da berührt der Menschenerretter den Kranken, heilt ihn und entlässt ihn in Freiheit, und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Zugleich entlarvt er die innere Unbarmherzigkeit der religiösen Herzen, indem er sie mit ihrer eigenen Alltagspraxis konfrontiert. Wer würde seinen Sohn oder Ochsen im Brunnen lassen, nur weil Sabbat ist? So zeigt sich, nicht der Sabbat ist hart, sondern ihre Herzen sind es. Der Herr des Sabbats steht mitten in einer toten Religion und öffnet einen Raum, in dem Mitleid höher steht als Form und in dem Gottes Leben freie Bahn bekommt. Die Wassersucht dieses Mannes weist über das körperliche Leiden hinaus. Ein Leib, der sich mit Flüssigkeit füllt und doch innerlich verfällt, ist ein ernstes Bild für ein geistliches Leben, das anschwellen kann und doch vor Gott stirbt. Es gibt ein aufgeschwemmtes Herz, übervoll mit Wissen, Aktivität, frommer Fassade und doch ohne gesunde Bewegung des inneren Lebens. Solche religiöse Schwellung kann aus falschen Sicherheiten entstehen, aus dem Stolz, es richtig zu machen, aus der Bindung an Ordnungen, die längst wichtiger geworden sind als der lebendige Gott. Wo das geschieht, erstickt das System das Mitgefühl, und die Frage, ob jemand geheilt wird, tritt hinter der Frage zurück, ob ein Gesetz gebrochen wird. Der Menschenerretter durchbricht diese geschlossene Ordnung nicht aus Trotz, sondern weil sein Ziel über alle Regelhaftigkeit hinausgeht. Er ist nicht gekommen, um uns zu raffinierteren Gesetzeserfüllern zu machen, sondern um unser inneres Leben zu heilen und wiederherzustellen. Sein Werk zielt auf ein Herz, das nicht mehr von religiösen Flüssigkeitsansammlungen aufgetrieben ist, sondern in einem klaren, kräftigen Lebensstrom vor Gott steht. Wenn er unsere innere Wassersucht aufdeckt, die aufgeblähte Selbstsicherheit, die überzogenen Erwartungen an uns und andere, die ungesunden Bindungen, die uns binden, tut er es, um zu berühren, zu ordnen, zu befreien. Wo er uns in dieser Weise begegnet, beginnt Sabbat im eigentlichen Sinn, eine Ruhe, in der wir nicht mehr unsere religiöse Form verteidigen müssen, sondern in seinem erbarmenden Blick wohnen dürfen. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Wenn der Menschenerretter unsere inneren Schwellungen anrührt, unsere heimlichen Übertreibungen, unsere mühsam gepflegten Fassaden, will er uns nicht beschämen, sondern gesund machen. Es ist tröstlich zu wissen, dass sein heilender Griff stärker ist als die starren Formen, in denen wir uns eingerichtet haben. Wo seine Hand uns berührt, muss kein Eindruck mehr gerettet werden, dort wächst ein aufrichtiges, ehrliches Leben vor Gott, das auch verborgene Schwächen kennt und doch nicht von ihnen bestimmt ist. In diesem Licht wird der Sabbat nicht zu einem Tag, an dem wir uns noch mehr zusammenreißen müssten, sondern zu einem Vorgeschmack der ewigen Ruhe. Gott sorgt für unser inneres Leben. Gerade auf diesem Weg, auf dem er tote Religion durchbricht, reift eine stille Freude, die Freude eines Herzens, das weiß, Christus ist nicht Zuschauer meines Zustandes, sondern der, der mich mit sanfter Autorität in wahre Freiheit führt. Gottes große Heilmahlzeit, reine Gnade, aber nicht ohne Folgen. Nachdem Jesus die Erstplatzierten zurechtgewiesen und den Gastgeber auf eine andere Art von Gästen hingewiesen hat, lenkt ein frommer Zwischenruf den Blick auf das große Ziel Gottes, als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes? Darauf antwortet der Herr mit dem Gleichnis vom großen Abendmahl. Ein Mensch machte ein großes Abendmahl und lud viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Das Bild könnte nicht deutlicher sein, Gott selbst ist dieser gewisse Mensch, der seine vollständige Errettung wie ein reiches Festmahl vorbereitet. Alles, was nötig ist, Versöhnung, Vergebung, Befreiung, neues Leben, liegt bereit, bevor auch nur ein Gast erscheint. Niemand soll etwas beisteuern, niemand kann etwas bezahlen, das Heil ist Gnade vom ersten bis zum letzten Schritt. Dieses große Abendessen ist verschieden von dem Hochzeitsmahl in Matthäus 22, 2 bis 14. Dieses Hochzeitsmahl ist für die Belohnung des Reiches. Dieses große Abendessen ist für Gottes volle Errettung. Gott hat als der gewisse Mensch seine volle Errettung als ein großes Abendessen bereitet und die ersten Apostel als seine Sklaven gesandt, um die Juden einzuladen. Doch die ersten Geladenen reagieren nicht mit Freude, sondern mit Entschuldigungen. Acker, Ochsen, Ehe, Besitz, Arbeit, Beziehungen werden zu Gründen, die Einladung auszuschlagen. In den Augen der Welt sind das respektable Anliegen, in den Augen des Gastgebers sind es Verweigerungen seiner Person. Darauf wendet er sich denen zu, die nichts haben, womit sie sich entschuldigen könnten, sondern wenn du einmal machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das große Abendmahl ist Errettung für Menschen, die wissen, dass sie nichts vorzuweisen haben. So beginnt in der Geschichte der Gemeinde, zuerst werden die Juden geladen, dann, nachdem viele ablehnen, werden die Wege und Zäune der Heidenwelt erreicht, dass mein Haus voll werde. Errettung heißt hier schlicht, dieser freien Einladung trauen und annehmen, was längst bereitet ist. Doch das Kapitel belässt es nicht bei der Gnade des Festmahls. Es spricht auch von einer anderen Seite von Gottes Plan, der Belohnung. Jesus erwähnt die Auferstehung der Gerechten und knüpft daran die Zusage, dass die, die ohne irdische Gegenleistung geben, dort vergolten werden. Später im Neuen Testament wird dieser Horizont ausgefaltet. Johannes berichtet von einer doppelten Auferstehung und hervorkommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Die Offenbarung zeigt, dass einige mit dem Christus 1000 Jahre herrschen. Errettung schenkt uns Anteil an Christus, hier und jetzt, die Belohnung ist die besondere Teilnahme an der Herrschaft und Freude des kommenden Königreichs. So unterscheiden sich Geschenk und Lohn, ohne dass sie sich trennen, das Geschenk ist der Boden, der Lohn ist die Frucht. Gottes vollständige Errettung gleicht dem Abendmahl, sie ist einmalig, umfassend und frei. Wer an Christus glaubt, ist eingeladen, das ganze Heil Gottes zu empfangen, nicht stückweise, sondern als reich gedeckten Tisch, an dem Versöhnung, Rechtfertigung, Leben und Gemeinschaft bereitstehen. Zugleich macht das Neue Testament deutlich, dass Gott über das bloße Gerettetsein hinaus ein Ziel verfolgt. Er möchte Menschen, die nicht nur gerettet sind, sondern auch als Gerechte leben und so in die Belohnung seiner Königsherrschaft eintreten. Die Teilnahme am Fest ist Gnade, die Stellung bei der Auferstehung der Gerechten hat mit gelebter Gerechtigkeit zu tun. Wer diese Spannung sieht, muss nicht verunsichert sein. Die Errettung ruht auf Christus allein, die Belohnung ist seine Antwort auf ein Leben, das diese Gnade ernst nimmt und im Alltag widerspiegelt. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Abendmahl und lud viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Wer die Errettung Gottes als großes Abendmahl erkennt, muss sich weder anstrengen, einen Platz zu verdienen, noch fürchten, wieder hinausgewiesen zu werden, weil er zu wenig mitbringt. Das entlastet tief, Gnade trägt den Anfang und das Ende. Zugleich gewinnt das tägliche Leben ein neues Gewicht. Gästen der verborgenen Liebe, gelebte Gerechtigkeit, das stille Ja zu Gottes Willen werden nicht im Dunkel verschwinden, sie gehören zur Geschichte, die der Gastgeber eines Tages vor der ganzen Festversammlung erzählen wird. In dieser Perspektive wächst eine Motivation, die nicht auf Angst, sondern auf Hoffnung ruht, das, was wir aus seiner Gnade leben, ist nicht vergeblich. So wird der Weg der Nachfolge, mit all seinen Spannungen und Mühen, selbst zu einem Vorraum des Festes, in dem wir heute schon etwas von der Freude kosten, die uns in der Auferstehung der Gerechten in voller Klarheit erwarten wird. Treues Genießen Christi heute und die Freude des Königreichs morgen. Die Einladung zum großen Abendmahl ist uneingeschränkt. Doch Lukas 14 bleibt nicht bei der Zusage stehen, dass schon alles bereit ist. Im weiteren Verlauf des Kapitels, den die Zusammenfassung im Hintergrund mitdenkt, schärft Jesus die Konsequenzen seines Rufes, wer ihm nachfolgt, soll bereit sein, selbst engste menschliche Bindungen und die eigene Seelenliebe hintans zu stellen. Damit stellt er nicht die freie Errettung in Frage, sondern zeigt, dass die Teilnahme an der zukünftigen Königreichsfreude mit der Art verbunden ist, wie wir heute mit ihm gehen. Gottes Haushalten umfasst mehr als die Rettung vor dem Gericht, es umfasst eine Geschichte von Gemeinschaft, Treue und Lohn. Ein Echo davon klingt bereits auf, wenn Jesus sagt, dass denen, die uneigennützig geben, vergolten werden wird bei der Auferstehung der Gerechten. Gottes Haushaltung umfasst jedoch mehr als die Errettung. Sie schließt auch die Belohnung ein, in den Segen des Reichszeitalters einzugehen. Daher ist gerettet zu werden das eine und die Belohnung des Reiches zu empfangen, das andere. Die Schrift entfaltet diesen Horizont, indem sie das Heilsgeschehen in verschiedene Zeitalter beschreibt. Heute, im gegenwärtigen Zeitalter, ist das Jubeljahr in geistlicher Weise angebrochen, durch Christus sind wir aus der Sklaverei der Sünde, der Herrschaft Satans, der Gefangenschaft der Welt und der tyrannischen Macht des Selbst befreit. Wer an ihn glaubt, erhält das Recht, den dreieinen Gott in Christus zu genießen, als Anteil, Trost, Nahrung, Freude. Dieses Vorrecht ist nicht abgestuft, es gehört jedem Glaubenden. Dennoch lebt nicht jeder Gerettete in dieser Freiheit. Manche bleiben, obwohl sie eingeladen sind, eher Zuschauer am Rand des Festes. Sie sind sicher in Christus, aber sie kosten wenig von seiner Gegenwart und leben in der Praxis unterhalb des Jubeljahres. Das Neue Testament spricht davon, dass das kommende Zeitalter, das Königreichszeitalter, die Belohnung für die bildet, die schon hier treu im Genuss Christi leben. Paulus fasst den Ernst dieses Ausblicks zusammen, wenn er auf den Tag hinweist, an dem der Herr, das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbar machen wird, und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Es geht nicht um die Frage, ob wir gerettet sind oder nicht, sondern darum, welchen Anteil wir an der Freude, Nähe und Verantwortung des kommenden Königreichs haben werden. Der Menschenerretter verbindet darum seine Einladung mit der ernsten Sprache der Nachfolge, nicht um uns zu verunsichern, sondern um uns wachzurufen, dass unser Umgang mit ihm hier unmittelbare Bedeutung für das Dort hat. Treues Genießen Christi heute heißt nicht, außergewöhnliche Leistungen zu vollbringen, sondern ihn in den gewöhnlichen Bewegungen des Alltags nicht zu vergessen. Wo sein Wort zur Nahrung wird, Gebet zum Atem, Gemeinschaft mit ihm zum inneren Bezugspunkt, da wird sein Leben in uns verankert. Solche scheinbar unspektakulären Tage mit ihren Entscheidungen, Verzichten, Akzenten bilden den Stoff, aus dem die Belohnung gewoben wird. Wer in diesem Sinn Christus genießt, wird nicht fehlerfrei leben, Versagen, Müdigkeit, Rückschläge gehören zu unserem Weg. Aber die Schrift lässt keinen Zweifel, dass Umkehr und das Blut Jesu uns immer wieder in die lebendige Gemeinschaft zurückführen. So bleibt die Tür zur Treue offen, auch für die, die glauben, schon zu viel verpasst zu haben. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbar machen wird, und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Die Verbindung von freier Errettung und ernsthafter Nachfolge mag auf den ersten Blick schwer wirken, doch sie ist in Wahrheit zutiefst tröstlich. Unser Platz bei Gott steht auf Christus, nicht auf unserer Treue. Zugleich ist unsere Treue für Gott kostbar und bleibt nicht ohne Echo in der kommenden Welt. Das nimmt dem Alltag das Gefühl der Beliebigkeit. Stunden im Verborgenen, in denen wir unser Herz wieder zu ihm hinwenden, sind vor ihm nicht unbedeutend. Fehler, die wir bereuen und unter sein Blut bringen, müssen unsere Geschichte nicht definieren, sie können zu Punkten werden, an denen seine Gnade tiefer in uns eindringt. So wächst eine stille Motivation, seinen Ruf zur Jüngerschaft nicht als Drohung, sondern als Einladung zu verstehen, eine Einladung, schon heute an der Freude teilzuhaben, die in seinem Königreich einmal ungetrübt aufstrahlen wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.